Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Paradies.
Das fängt schon gut an.
Ah, schön. Na. Michi, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Wir haben ja heute etwas ganz Besonderes vor.
Uns eine absolute
Weltneuheit.
Premiere.
Nein, doch, also Premiere schon. Und zwar kommt heute der mehrfach ausgezeichnete beste Barkeeper Österreichs zu uns auf eine Guestshift ins Paradies.
Sind wir schon sehr, sehr gespannt.
Der liebe Kahn.
Kahn kann's.
Der liebe Kahn Zoo, Chinese, aber seit Ewigkeiten schon in Österreich. Der im Kahn gehört die The Sign Lounge in Wien, ganz berühmte Bar.
Großer Tipp für alle, die mal nach Wien reisen, unbedingt hingehen.
Genau.
Nicht nur sehenswert, auch trinkenswert.
Genau, hast du schön gesagt. Und da ich ja wirklich, ich meine, ich trinke gerne Cocktails, aber ich habe jetzt nicht so die Ahnung, was Spirituosen angeht, werden den Podcast bei uns führen die Sandra und der Mike bei uns von der Bar.
Unsere beiden Profi-Barkeeper.
Genau.
Wir dürfen uns ja auch loben. Wir sind ja auch eine der besten Bars Österreichs.
Genau, so ist es.
Höchst bewertet bei Falstaff & Co. Ja.
Und ich finde es so schön, wir sind so Multikulti und du hast dir so einen schönen Betrieb mit so tollen Mitarbeitern aufgebaut. Es reden nachher eine Südtirolerin mit einem Holländer und mit einem Chinesen. Und es ist doch,
moderiert
doch so schön,
von
oder?
Einer Deutschen.
Anmoderiert von einer Deutschen, aber ich habe mich da rausgehalten, weil…
Ja, ich mich auch.
Ich habe da keine Ahnung.
Ja, ich glaube, vom Geschmack her könnte man mitreden.
Ich kann sagen, oh, das ist aber lecker.
Ja, das kann ich auch.
Und oh, das ist so stark.
Ja, und das, ich weiß gar nicht, ob wir posten sollten, ein Bild von dem, was gerade vor uns steht. Uns geht es ja gerade gar nicht einmal so schlecht.
Nee, geht's nicht.
Ja, wir haben ein paar Getränke vorab schon hingestellt bekommen vom Kahn.
Aber ich muss dich auch mal loben, Michi. Du und der Philipp, ihr seid so tolle Chefs und das sagen wirklich alle Mitarbeiter und das ist jetzt keine Werbung oder nix, aber es ist so nett und es ist so unkompliziert.
Danke.
Und es ist deswegen ja so schön, dann stößt man halt mal mit einem Cocktail an oder mit einem Säckchen. Das ist doch schön, ist doch was für die Motivation, für die Stimmung.
Und für den Kreislauf.
Für den Kreislauf, das ist ja mal gesund.
Genau, also wie wir auch beim Podcast von der Carina schon gehört haben, es ist gesund hin und wieder.
Genau, und deswegen, wir tun ja nur was für unsere Gesundheit, während wir die
genau.
Podcasts aufnehmen.
Und wir haben ja unsere Cocktails unter das Thema Alps-Inspired Drinks gestellt.
Genau.
Bedeutet, wir holen die weite Welt der Getränke zu uns nach Leogang und verfeinern die aber mit Kräutern, Wurzeln und alles, was man so vor der Haustüre findet. Und schaffen damit so einen Überblick oder einen Streifzug durch die Almwelt Leogangs oder Salzburgs und greifen da ein bisschen auf die Apotheke der Natur zurück.
Das ist ja auch ein Thema, habe ich das Gefühl, was dir sehr am Herzen liegt.
Ist für mich schon wichtig, dass man das, was vor der Haustüre ist, man sagt ja nicht umsonst, das Gute liegt so nah. Und es wäre ja schade, wenn man jetzt Kräuter, Gewürze, was auch immer von weit her einfliegt und dann das nicht das nimmt, was vor der Haustüre wächst. Das wäre ja wirklich schade. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges. Wir sind ja ausgezeichnet worden mit dem Salzburger Umweltblatt und das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Und wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein auf die Fahne schreibt, dann muss man das auch authentisch leben. Und das gehört dazu, von der Wiege bis zur Barre und auch dann halt an der Bar, muss man das spüren.
Das war jetzt ein schönes Wortspiel.
Ich habe es gar nicht mitgekriegt, das Wortspiel, aber das, hoffentlich war es gut.
Aber es ist ja so schön, wie hat gestern der liebe Herr Tschulnik vom Umweltministerium gesagt, das Paradies ist einfach ein Vorreiter. Ein Vorreiter vor allem im Pinzgau, bei uns in der Region. Und deswegen haben wir auch das Umweltblatt verliehen bekommen. Und das ist auch was, da kannst du auch ruhig stolz drauf sein.
Ja, ich bin unglaublich stolz auf unsere Mitarbeiter, die das mittragen. Und weil wir heute auch über unsere Bar sprechen ein bisschen, beziehungsweise Mike und Sandra, die da zu erwähnen sind.
Die sehr engagiert
sind. Genau. Und einfach das auch in die Hand nehmen und sagen, was haben wir denn da? Was können wir denn da verwenden? Wo kann ich eine Essenz draus ziehen? Wo kann ich ein neues Destillat schöpfen? Was hat vielleicht eine anregende Wirkung? Was hat besondere Bitterstoffe drin, die einen helfen beim Verdauen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch etwas, wo ich sage, das ist große, unter Anführungszeichen, Küche in der Bar. Man lobt ja häufig die Köche aller Welt und zeichnet sie aus mit Hauben und Sternen. In der kulinarischen Barwelt ist es ein bisschen, aber noch nicht so fortgeschritten.
Das stimmt. Und wenn ich denke, was die Stunden in der Natur, in unserem Kräutergarten oder im Wald verbringen, auf der Suche nach Essenzen, nach Knospen, nach Kräutern, das ist wirklich Engagement.
Das ist Engagement und ganz ehrlich, in Verbindung mit Wirksamkeit und Genuss kann sich nur was wunderbar Schönes ergeben.
Genau so ist es. Und Michi, ich weiß nicht, dürfen wir schon sagen, an was du gerade dran bist? Ist
an
es schon
was wir gerade arbeiten?
Ja.
Das wäre ja die zweite Premiere.
Ja.
Da brauchen wir fast einen Trommelwirbel. Wir arbeiten an einem Gin.
Aber nicht an irgendeinem Gin, den jeder hat.
Nein, arbeiten wir ganz hundertprozentig nicht. Es wird ein 100% Bio-Gin. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Dann wird es ein Gin, den nicht das Paradies macht, sondern unsere Mitarbeiter machen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Das ist nichts Weitgelabeltes, sondern das ist 100% aus der Hand von unseren Mitarbeitern. Von Sandra, Mike und mir natürlich auch ein bisschen. Aber da geht es nur um das Thema Wertschätzung unseren Mitarbeitern gegenüber und am Ende des Tages auch dem Produkt, das wir erzeugen wollen.
Und auch dem Gast. Weil
und
du möchtest dem Gast ja nicht den nächsten 0815 Gin vor die Nase stellen, sondern es muss ja auch irgendwas sein, was zu uns passt. Und dann kostet er halt was mehr, aber er ist Bio. Es sind nur tolle Produkte drin.
Genau.
Und darfst du ein bisschen mehr zum Gin sagen, in welche Richtung geht der?
Ja, also wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht, auch was die Namensgebung betrifft.
Viel getestet wahrscheinlich.
Ja, getestet gar nicht einmal so, weil wenn man viel testet, wird man auch oft häufig irregeführt.
Ja.
Und das wollten wir ein bisschen vermeiden. Wir wollen da wirklich unsere eigene Handschrift mit drin haben und wir lassen uns da ein bisschen Zeit auch für diesen Prozess.
Gibt's denn schon einen Namen?
Ja, klingt ein bisschen japanisch. Finde ich auch sehr, sehr gut, weil das Japanische auch ein bisschen zum Puristischen vom Paradies dazu passt. Nennt sich Matari.
Und das heißt?
Heißt so viel wie chillen.
Ah.
Chillen, relaxen, sich gut gehen lassen.
Und es passt ja auch wieder ganz gut, weil unsere Bar, da hast du dich ja von dem Design inspirieren lassen in Shanghai oder
Taipei.
Irgendwo in wo liegt Taipei, Mike?
Was? Wo liegt mein Pegel?
Das ist auch gut. Wo liegt Taipei? Wo ist mein Pegel? Das ist gut. Mike, du bist der Beste. Zu uns gestoßen ist gerade der Mike von der Bar.
Hallo Mike.
Servus.
Genau, das mit dem asiatischen Namen passt ja ganz gut schon zu uns und spannt den Bogen zu unserer preisgekrönten Bar Freiraum, weil von der hast du dich ja inspirieren lassen von einer Bar in Taiwan, oder?
Genau, in der Hauptstadt in Taipei.
Also auch asiatisches Land und das ist ja sowieso eine Geschichte, die unsere Gäste interessiert. Bitte erzähl uns einmal kurz die Geschichte von unserer wirklich inzwischen deutschsprachig berühmten Bar Freiraum.
Ja, eine der meistprämierten Bars Europas, zumindest was die Awards und die Kulinarik betrifft.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob man sonst auch noch auspreisen und ausloben könnte. Wenn es Anrechnungen gibt, wir nehmen das gerne an.
Ja.
Die Idee dazu ist entstanden, weil wir einfach ein sehr, sehr cleanes, sehr puristisches, sehr traditionelles und sehr modernes Design haben. Und ich wollte etwas Harmonisches, Geschwungenes haben. Und unser Architekt hat für die Bar etwas sehr quadratisch, praktisch vorgesehen. Und da haben wir gesagt, Moment, das kann es jetzt nicht sein. Wir haben uns so viele Mühen gegeben, was unglaublich Einzigartiges zu erschaffen und wollten das natürlich dann auch für die Bar haben. Und nach einer rotweinschweren Nacht ist mir eingefallen, dass ich mal beruflich ein paar Mal in Taipei war. Das ist die Hauptstadt von Taiwan und da gibt es ein sehr, sehr gutes Restaurant, das ist die Raw Bar oder das Raw Restaurant, also Sushi Fusion, auch glaube ich 2 Sterne Michelin und die haben eine wunderschöne, so amorphe, mit sehr sanften Formen ausgebildete Bar und das ist mir da wieder ein bisschen in den Sinn gekommen, habe das dann unseren Architekten gezeigt, der hat dann den Stift in die Hand genommen, eine Linie gezeichnet und aus der Linie ist die Bar entstanden. Wir haben das auch nie wieder umgeändert dann.
Hast du denen mal ein Foto geschickt?
Nein, nicht, dass sie glauben, wir hätten da Konkurrenz gemacht, aber ich glaube, wir haben es besser gemacht.
Bestimmt, ohne dass ich die andere Bar jetzt kenne, bestimmt besser, aber für die wäre das ja auch ein schönes Lob, wenn du sagst, ja, ihr habt uns so inspiriert und ins kleine Österreich haben wir uns jetzt so eine tolle Bar gebaut.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Ich glaube, wir sollten das wirklich tun und wir sollten die auch vielleicht einmal zu uns einladen.
Wäre sicher witzig.
Ja, auf alle Fälle. Und dann ein Podcast mit jemandem aus Taipei. Wird sicher
genau
spannend.
Ja, und jetzt sind auch schon Sandra und Mike von der Bar nämlich bei uns. Jetzt würde ich erstmal sagen, Stößchen auf uns vier.
Prost.
Und zwar, wer von euch kennt jetzt den Kahn schon von vorher? Mike, woher kennst du denn den Kahn?
Der Kahn war schon mal Gast bei uns ein Abend oder beziehungsweise eine ziemlich lange Nacht im Dezember bei uns an der Bar mit ein paar anderen Bartender aus der Region und es war ein sehr flüssiger Abend sozusagen.
Sehr flüssig? Zu flüssig?
Du hast ja den Umsatz gesehen, oder?
Ja. Deswegen haben wir gesagt, den Kahn müssen wir ein zweites Mal einladen, das ist gut für uns.
Ja, und ja, der wird dann jetzt als Gast bei uns sein.
Unglaublich spannend, weil der Kahn ja einer ist, der schon für Furore gesagt hat, zumindest in Österreich schon sehr, sehr bekannt ist mit seiner Bar und mit seinen Kreationen und mit seinen eigenen Gin auch, den er auf den Markt gebracht hat, wo es ganz stark um das Thema Umami geht.
Auch was heißt das?
Umami ist quasi der sechste Geschmackssinn. Fünfte. Ja, schaut, dann bin ich schon einiges vor euch, oder? Ja. In Pinzgau gibt es sicher einen fünften und einen sechsten. Machen wir keine Sorgen. Jetzt wollte ich ordentlich gescheit sein, gell?
Ja.
Na, es ist ein weiterer Geschmackssinn, den man neben salzig, süß, sauer, bitter entdeckt hat und der einfach in ja, umgangssprachlich, würde man auch sagen, das ist das Glutamat.
Okay.
Ja, hat so eine geschmacksverstärkende, intensive Wirkung. Und der Kahn hat das in seinem Gin gemacht, glaube ich, mit getrockneten Pilzen, um das Aroma Umami zu erzeugen. Wir haben den selber schon probieren dürfen heute Nachmittag. Extrem guter Stoff.
Wo war ich da?
Ja, höchstwahrscheinlich hat jemand arbeiten
brav
müssen von
im
uns.
Büro.
Ja.
Super.
Der Mitarbeiter des Monats konnte heute leider nicht beim Gin-Testen dabei sein. Na, aber unglaublich gute Sache und ich hoffe, dass unser Gin genauso gut wird.
Genau, und ich habe ja gerade schon geschwärmt, wie schön Multikulti wir hier sind. Südtirolerin trifft Holländer, trifft Chinese. Und Sandra, was willst du denn unbedingt mal vom Kahn wissen? Kann man ein bisschen sagen, ist so dein Idol auch irgendwie oder nicht?
Also ich finde es spannend, mit dem Kahn über neue Ideen zu reden und deswegen will ich ihm unbedingt fragen, woher er immer die neuen Ideen hernimmt und die neuen Kreationen und woher er seine Inspiration nimmt. So, das würde mich brennend interessieren.
Guestshift heute Abend, wie lange wird's?
Ich hoffe, sehr lange.
Ja, ganz bestimmt. Ihr zwei macht das sicher super nachher. Du kennst den Kahn noch nicht persönlich, oder?
Ich kenne den noch nicht persönlich. Ich freue mich aber aufs Kennenlernen. Und natürlich auf die ganzen Drinks.
Nimmt er was mit, oder? Oder hat er was vor, was er an Cocktails macht bei uns? Oder wie sieht die Guestshift nachher aus?
Also er hat schon recht viel vorbereitet. Und das werden wir danach auch alles testen und probieren und dann natürlich auch verkaufen und trinken.
Sehr gut, alles mit gebührendem Abstand natürlich und mit natürlich Einhaltung der Sperrstunde um 10, deswegen fangen wir einfach auch schon wie jetzt um 12 anfangen zu trinken. Ja, das wird sicher spannend heute Abend und Michi, ich würde sagen, so Guestshifts mit Bartendern, wenn jetzt sich das irgendwer anhört, irgendein bekannter Barkeeper, der denkt, boah, Bar
ja, wenn der Herr Schumann das jetzt hört in München.
Will ich unbedingt mal hin.
Und er in Altersteilzeit nur Lust hat, dann warum nicht?
Nehmen
soll er doch mal
gern
reinfahren.
Oder?
Ja, das nehmen wir gern. Wir, ja, oder?
Ja, natürlich.
Ja, glaube ich auch. Also da lernen wir sicher alle gern noch was dazu.
Wie mal jede Folge einen Aufruf an den Tim Melzer machen, dass der
genau
sich einfach mal
lieber
bei
Tim,
uns meldet.
Du warst im Stangl, wird zum Urlaub machen, haben wir gehört. Das nächste Mal im Paradies, bitte.
Genau, nehmen wir jetzt. Wen möchtest du, Mike?
Ich glaube, der Erfinder von der Jim Baser Smash, Jörg Meyer aus Hamburg, würde vielleicht mal sehr gut gehen, ja. Und mein Abend Jim Baser Smash mixen hier, ja, dass wir halt von der Fluch runterkommen, einen Abend.
Mike, wenn du...
Meier Schluch nehmen das unter die Bartender, ja.
Aber Mike, du musst einfach nur selber ein geiles Getränk erfinden und dann machen wir einen Podcast nur mit dir.
Ja, passt.
Ich habe vorher schon ein bisschen was verraten von unserem Gin-Projekt. Ich habe ein Geheimnis ausgeplaudert für unsere Zuhörer, aber ich glaube, es wird eine richtig gute Geschichte. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel Herzblut hineingesteckt und mit niederländisch-südtiroler-österreichischer Kooperationsleistung kann das ja nur Welterfolg werden.
Ja gut, wir Niederlande sind natürlich die Erfinder des Gins, ja, das kann ja nur gut werden.
Nicht umsonst hat sich der schlaue Maatreiter die Erfinder des Gins ins Boot geholt.
Wäre da jetzt noch deutscher Einfluss dabei gewesen, dann wäre das sicher der beste Gin am Markt.
Ja, aber wer probiert jetzt denn, wer probiert so denn das spät. Die ganze Zeit? Ich glaube, das machst du, oder?
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall gleich auf den Kahn. Sind schon gespannt auf eure Podcast-Folge. Ich freue mich riesig. Ich gebe jetzt das Mikro symbolisch
wir geben das Mikro
und mental
jetzt ab.
Aus der Hand.
Wir sind ja nicht dabei.
Genau. Und ich denke mal, ihr drei macht euch da einen locker flockigen Nachmittag.
Ja, viel Spaß. Ich sehe gerade, ein paar Getränke stehen schon auf dem Tisch. Kann nur lustig werden. Euch viel Spaß. Und
uns viel Spaß nachher
beim
Hören.
Und auch unseren Zuhörern dann auch viel Spaß.
Für mich
weil ich
ist auch eine Überraschung.
Ja, wird auf sicher auf alle Fälle ein bisschen längerer Podcast, weil Kahn, Mike und Sandra haben sehr, sehr viel zu erzählen.
Genau. Und einmal noch Prost auf
Prost.
Uns. Und viel Spaß. Danke, Michi.
Danke,
Sarah.
Sandra.
Ciao. Danke, Mike.
Hallo Kahn, es ist sehr schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute ein paar Fragen stellen mit dem Mike. Und ja, fangen wir an. Seit wann hast du denn die Sign Lounge in Wien und wie war denn deine berufliche Laufbahn?
Hallo, danke schön, dass ich das sein darf. Das Sign habe ich dann 2007 aufgesperrt gehabt. Und davor habe ich dann so 2,5 Jahre in Nachtbetriebe gearbeitet, wie Clubs oder wie Kaffeebar, Restaurant oder wie, ja, also so Bar, Clubs, genau. Also, aber ich kann nicht sagen, dass ich halt wirklich davor ja sehr viele Erfahrungen gemacht habe, bevor ich das Sign aufgesperrt habe. Definitiv das meistens habe ich in den letzten 12 Jahre in das Sign Lernen by Doing gemacht, genau.
Gibt es denn für dich den perfekten Drink?
Oh nein, aber es gibt immer den richtigen Partner zum Drink. Also ich sage immer so gerne, was du trinkst, wo du trinkst, ist nicht mehr so wichtig, mit wem du trinkst. Also ich denke, du kannst auch wirklich einen der teuersten Drinks halt haben, mit teuersten Spirituosen, aber wenn du halt mit der falschen Person hier zusammensitzt, wäre sie auch nicht schmecken können.
Beziehungsweise nochmal zum perfekten Drink. Wie versuchst du dann den Gästen den perfekten Drink zu mixen oder versuchst du da eh auf das Thema schöner Abend die Gäste zu bieten?
Es gibt halt unterschiedliche Varianten, wie du halt auf die Gäste laut meiner Erfahrung halt eingehen kannst. Aber wenn du Gäste hier hast in der Bar, die nicht an der Bar Platz genommen haben, also nicht in der direkten gegenüber von dir, die wollen sich auch ein bisschen abgetrennt halt von der Barbereiche hinsetzen und bewusst auch ein bisschen Zeit halt für sich selber nehmen. Ja. Auf diese Art und Weise ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir in unserer Fall weil wir uns entschieden haben, so ein bisschen Emotionen halt auf den Tisch zu bringen. Also entweder du hast so vorher eine gewisse Gastgeblichkeit, so sag ja, vielleicht sollte ich halt euch was empfehlen. Also bevor sie halt jetzt in der Cocktailkarte sich die Entscheidung getroffen haben, wir versuchen jetzt ein Gespräch aufzubauen und oder wenn sie jetzt einen Drink bestellt haben und wir hoffen so ein bisschen damit, ihn auch zu entsprechend so zu beeinflussen, dass er auch Drinks mit dieser gewissen Tischritual vielleicht bestellt. Dann versuchen wir halt auf dem Tisch immer so ein bisschen wie eine Zaubershow, ein bisschen smoken oder wie jetzt quasi mit der Bunsenbrenner hatte die Espuma so ein bisschen zu karamellisieren oder wir schießen halt mit so einer Weißbierschaum hatte aus der Sodasiphon. Also es ist irgendeine kleine Show-Elemente dabei, was auch ein bisschen mehr emotional Auslöser herbringt. Genau. Und wenn sie aber direkt hier bei uns auf dem Bar hinsetzen, dann haben wir natürlich dementsprechend dadurch, dass er eh schon die Interesse gezeigt hat, dass, oder er oder sie eh schon Interesse gezeigt hat, mit Barkeeper sich unterhalten zu wollen, dann wird natürlich auch schon viel mehr das Gefühl gegeben, ich bin genau das richtige Partner, mit dem du erst gerade hier ein paar richtige Drink nehmen solltest.
Kahn, gibt es für dich oder gibt es deinen Lieblingscocktail? Wenn du in eine Bar kommst, dann bestellst du, sagst du zum Barkeeper, mach mir irgendwas. Oder sagst du, ich hätte gerne meinen Lieblingscocktail?
Ab das trinken
wir. Genau, das weiß ich alle. Wir haben auch mal gesagt, dass das Champagner ist keine Lübster bringt. Wenn du halt schon so lange in der Gastronomie arbeitest, dann lernst du halt in dem Sinne ein bisschen auf die Menschen sich anzupassen. Mhm. Das heißt, in dem Sinne, du kannst immer so ein bisschen individueller halt auf unterschiedliche Typen anzupassen und auch auf seine Art und Weise, auf eine gewisse Art und Weise ihm das Gefühl zu geben, dass du mit jenigen halt eine gemeinsame Sprache sprechen würdest. So in dem Sinne, deswegen, je nach dem unterschiedlichen Konzepte, die ich dann besuche, stelle ich mich auch dementsprechend immer so ein bisschen drauf an. Wenn das jetzt ein klassischer Bar ist und ich spüre auch, der Bartender ist jetzt nicht gerade so der kreativste Kopf, ja, sondern dann versuche ich es einfach etwas Klassiker zu bestellen, die vielleicht ihm auch gefallen könnte, wie beispielsweise eine Martinez oder ein Martini-Cocktail oder was noch immer. Oder wenn der halt gerne so die Pina Colada aus der 80er, 90er mixt, dann trinke ich auch eine Pina Colada aus der 80er, 90er. Ja, also ich bin da wirklich ganz offen.
Beziehungsweise 80er, 90er, du hast jetzt ganz viele Cocktails auf deine neue Karte, auf der 80er, 90er Jahrgang. Ja. Würdest du da vielleicht mal ein bisschen mehr über erklären?
Ja, das kam jetzt nach der Corona-Zeit. Wir haben jetzt in der Corona, haben wir das Lokal dann zugesperrt gehabt und ab 15. Mai haben wir dann wieder aufsperren dürfen. Und dann wollen wir halt auch eine neue Cocktailkarte anbieten, weil wir sind das auch so, dass wir halt jetzt neu geboren sind. Wir haben zwar jetzt in der Corona haben wir halt eine Zustellung gemacht, und aber jedoch sehen wir halt diese Wiederaufsperren jetzt nicht einfach eine Selbstverständlichkeit, weil wenn du halt weltweit halt das Ganze beobachten tust, sind wir halt eigentlich an sich in Österreich eine der Ersten, die wieder so schnell und so rasch halt wieder aufsperren dürfen. Und da haben wir uns auch gesagt gehabt, wir sehen das als eine neue Geburt. Und wollen dann jetzt eine Barkarte machen, der nicht nur in der Zukunft schaut, sondern wir wollen halt auch eine gewisse Gefühle halt vermitteln. Die Vergangenheit gehört auch respektiert, Gegenwart gehört auch geschätzt und man sollte auch die Hoffnungen in der Zukunft haben. Und da haben wir uns entschieden gehabt, eine Story, gesamte Story aufzubauen, die halt von der 80er, es gibt noch eine kleine Vorgeschichte von 1975, das ist das erste Teil von der Star Wars, die wir halt so als einen Begrüßungstext nahmen. Wir haben die gleiche Sprache genommen gehabt, aber erzählt eine andere Geschichte. Und dann ist es eigentlich das, die Einleitung in der gesamten Cocktailmenü. Dann fängt er von 80er, 90er, 2000, 2010, 2020, also jeder 10 Jahre ist eine Epoche. Und dann, da haben wir immer so die aus der jeweiligen Jahren immer die bekannteste Klassiker genommen und in unserer Art und Weise immer so ein bisschen getwistet, sage ich mal so. Und die Story geht es auch darum, dass wir halt 80, 90 Jahre auch ein bisschen uns bewusst ein bisschen eine Entschuldigung wollen. Weil in den meisten Fällen, vor allem in den letzten paar Jahren, uns gibt es seit 12 Jahren, ja, wir haben keine Ahnung mehr schon, wie oft immer die andere Bars dann irgendwie ein bisschen schlechter geurteilt, weil sie halt aus der 80er, 90er nicht rausgekommen sind. Und so, es war immer so, ja, was macht das Design so besonders aus? Ja, weil wir nicht so sind wie die 80er, 90er alle Cocktailbars. Du hast immer gleichzeitig dich dann besser hinausgehoben, dadurch, dass du die andere ein bisschen niedergedrückter hast. Ja, das ist immer der leichteste und der brutalste Weg, aber das ist eigentlich an sich nicht die richtige Wege. Eigentlich gehört auch die 80er, 90er Jahre sehr respektiert, weil ohne diese Zeit wären wir jetzt auch nicht da.
Ich finde, du hast immer Geistesblitze und sehr, sehr gute Ideen. Wo entstehen die? Oder hast du die irgendwann in der Nacht, während du Cocktails mixt, entstehen die einfach so am Tag oder hast du auch ein gutes Team hinter dir?
Also wir haben auch ein fantastisch gutes Team, die uns auch immer so neue Inspirationen hervorbringt. Aber ich denke, es ist, weil wir diesen Job schon so lange machen. Je länger du halt einen Job machst, das ist, desto mehr verstehst du halt in einem Job und du kannst auch irgendwann mal, in meiner Fall ist es so, weil irgendwann mal hast du das einfach so ein bisschen mehr aufgespannt. Du siehst einfach nachher so sehr viel Gemeinsames, auch mit anderen Formen von Craft, also von den handwerklichen Darstellungen. Also wir machen Cocktails, also wir sind eigentlich an sich alle quasi Handwerker. Und irgendwann mal findest du auch die Verbindung nachher zu der Küche. Und dann irgendwann mal findest du auch die Verbindung nachher zu einer Wandmalerei oder vielleicht findest du auch die gemeinsames, alle die ganze Handwerk, alles eigentlich, wenn man halt ganz vertieft in ein Fachgebiet hineingeht, haben alle auch etwas Gemeinsames. Also beispielsweise bei uns in der Cocktail geht es um die Handwerk, um die Ingredienzverständnisse, dann wird es halt quasi zu einer Kreativität kommen.
Kannst du uns mal vielleicht ein paar von deinen Drinks erklären in einem Podcast?
Ja. Wir haben vieles. Jetzt muss ich halt echt so ein bisschen nachdenken. Ja, vielleicht können wir so ein bisschen über die Drinks erklären, was wir halt heute Abend hier machen würden. Ne? Wir haben heute Abend das erste Drink, ist eine Brulagung Highball. ist ein Klassiker halt aus der 80, 90er Jahre. Man hat diese Drink damals in der 80, 90er gerne bestellt, weil sie einfach so eine fantastische blaue Farbe hatte. Es war halt auf der Wodka-Basis mit Procurasau und dann mit ein bisschen Limette hineingedrückt und danach mit der Sprite aufgetoppt. Das Ganze haben wir jetzt ein bisschen moderner getwistet. Wir haben die Procurasau nachher weggelassen. Wir haben eine selber gemachte Tonic-Gurte gemacht aus Jasmin-Tee. Also das heißt, wir kochen halt quasi einen Jasmin-Tee zuerst mal auf. Und dann wir geben halt da drinnen noch Zitronengras dazu, Grapefruit-Peel, Zitronen-Peel und dann das Ganze noch ein bisschen mit Zucker natürlich. Muss auch dementsprechend hineingeben. Statt einen Zitronensafter haben wir einen Yuzu-Safter verwendet, also einen Zitronensafter aus Japan. Also es gibt halt weltweit 200 unterschiedliche Zitrussorten und Yuzu ist halt eine das, was Japan, glaube ich, am besten sich repräsentieren kann. Und dann ist noch Quinin dazu gegeben. Also es gibt diese Quininpulver, das du von Apotheke bestellen kannst. Das Ganze haben wir dann ja, zusammen kombiniert und dann in der Easy-Flasche hineingegeben, so eine Soda-Siphon, und karbonisiert. Und so, wir haben dann selber so eine Tonic-Gurte gemacht. Dann zuletzt haben wir noch ein bisschen blaues Lebensmittelfarbe hineingegeben. Also es ist aber komplett geschmacklos. Es geht nur mit diesem Feeling, dass man diese Blue Lagoon, genau, also ist ein blauer Drink und da kommt noch ein bisschen Gurke und ein bisschen Pfeffer hinein. Also so ist nach wie vor noch immer eine Blue Lagoon. Du hast noch immer so diese Zitronenlimonade drinnen, nur halt mit Quinin. Genau, Tony Gurt ist eine Zitronenlimonade mit Quinin. Ja. Und dann hast du auch ebenfalls noch diese erfrischende und es ist ein kohlensäurelastiger Drink. Also das Ganze ist nur noch ein bisschen mehr modern getwistet, ein bisschen auf die heutige Geschmack so ein bisschen angepasst. Ja, oder Sex on the Beach, die haben wir dann wieder so ein bisschen auseinandergenommen. Also wir nahmen halt quasi das gleiche aromatische Paarungsmöglichkeit wieder.
Sex on the Beach auseinandergenommen.
Sex on the Beach so ein bisschen auseinandergenommen.
Der war doch alle mal
schockiert. Okay, da ich mach das ein bisschen anders, bevor man halt wieder auf die falsche Interpretation kommt. Na, wir haben
nicht jugendfrei.
Nicht die jugendfrei. Nein. Dieser, weil der zweite Drink ist nach Jahres dann gehört, rausgeschnitten. Ne?
du machst heute bei uns hier im Paradies eine Guest-Shift. Also du arbeitest hier und hast du für uns die Cocktails, also für uns die, an der Bar die Cocktails neu kreiert oder gibt es die momentan bei dir an der Bar?
Teilweise. Also wir haben schon die von der jeweiligen, also von unserer Cocktailkarte haben wir dann drei Drinks genommen. Also wir haben einen Drink aus der 80er, das ist der Blue Lagoon Highball, aus der 90er der Sex on the Beach. Und da haben wir dann 2000 die Jim Barcelli Smash genommen gehabt. Und der vierte und der fünfte Drink sind halt eher ein bisschen individuell hier angepasst. Also wir haben der vierte Drink, haben wir so einen mit Coffee Drink, weil auch letztes Mal hat er so viel Espresso Martini hier über die Tresen kam. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme halt auch heute einen Coffee Drink mit. Aber trotzdem war es ein Highball, der nicht so voluminös ist, ja. Und der letzte Drink ist eine Signature Drink von Heritage. Ja, also ist zwei sind schon hier ein bisschen dementsprechend ein bisschen angepasst.
Diese Guest-Schicht, die du jetzt heute machst, die wird ja eher auch ein bisschen durch Moët Hennessy beziehungsweise mit Belvedere supported quasi so. Mhm. Magst du vielleicht was über diese Belvedere Heritage erzählen, die du da mitgenommen hast heute?
Mhm. Ich war selber eigentlich auch noch nicht ausreichend, also das muss ich auch ehrlich zugeben. Ist ein neues Produkt halt bei uns in dem Portfolio und ich finde halt persönlich, es ist eine Wodka, hat das sehr viele Persönlichkeit besetzt. Ja. Also in den letzten paar Jahren war es immer so, der Wodka soll halt neutral sein, der Wodka soll halt geschmacklos sein, ja. Und es geht viel mehr in diese Richtung, dass der Wodka weich sein muss, es soll ja, einfach keinen Geschmack haben. Ja. Aber wenn du jetzt mal ein bisschen die Geschichte halt eigentlich dann zurückgreifen tust und ein bisschen geschichtliche zurückverfolgen tust, haben wir früher eigentlich an sich alle viele Distillate eine sehr intensive Aromatik gehabt. Ja, es ist dann nur so, okay, natürlich, weil von Generation zu Generation unsere Geschmäcker verändern sich auch. Ja, also es wurde beispielsweise auch in Ende der 19. Jahrhundert nicht so trocken getrunken, wie wir heute trinken. Ja, also der Geschmack ist einfach viel mehr trockener geworden. Die wird auch im Laufe der Zeit immer mehr trockener. Und das ist auch, man merkt ja das auch komischerweise beispielsweise immer so, ab die, in der ich glaube 50er oder 60er, wo der Kapitalismus nachher so richtig weltweit gegangen sind, dass auch der Geschmack von den Menschen halt weiter mehr trockener geworden. Also vielleicht hat das auch damit zu tun, weil die Menschen halt auch viel mehr strenger geworden sind oder viel mehr, sagen wir mal, etwas dann nicht mehr auf die Nachbar schaut, nicht mehr auf die links oder rechts schaut, sondern viel mehr kaltblütiger geworden sind durch den Kapitalismus, dann merkst du das auch, dass die Geschmäcker sich von den Menschen sich auch dementsprechend ein bisschen verändert, dass es immer mehr trockener werden. Und wir haben die neue Heritage ist halt quasi der auch von vielen Spirituosen hier, die jetzt mittlerweile halt in der Vergangenheit halt zurückgreifen, ist auch der Heritage jetzt auch einer der ersten, glaube ich, von vielen Wodkas, wo die Mende hier sagen, okay, wir nehmen jetzt bewusst ein bisschen den Geschmack aus der Vergangenheit wieder raus. Da haben sie die Wodka wieder so einen gewissen Geschmack verleiht gehabt. Genau, dass es dann nicht mehr so nur neutral ist und geschmacklos ist. Das ist bei Belvedere sowieso nicht der Fall, dass es, weil es ist eher ein Roggenwodka ist. Und aber da haben sie jetzt bei Heritage erst noch 97% davon ist der Belvedere Pure, also quasi eigentlich dann der Roggenwodka, und 3% von dem ist ein Malzwein. Also es geht auch so in der Richtung halt wie ein bisschen geschmacklich, so ein bisschen wie eine Genever. Genau, die hat sehr viel Aromatik haben. Weil sie halt so gemacht haben, dürfen sie dann eigentlich an sich nicht mehr als Wodka nennen. Deswegen steht nachher auf die Flasche Rye Spirits.
Wir haben den ja gestern probiert und für gut befunden. Und findest du, in den letzten 12 Jahren hat sich das Trinkverhältnis von den Leuten in Wien verändert oder allgemein? Du machst ja sehr viele Guest-Shifts in anderen Bars. Hat sich das Trinkverhalten von den Leuten verändert oder findest du, die Leute gehen nach Trends?
Also die Geschmack halt heutzutage ist da viel mehr individuell geworden, definitiv. Also wir haben heutzutage viel mehr die persönliches, aber es ist auch die Zeit, es ist bewusst so, du siehst auch an den Social Media, dass auch eigentlich an sich der jeweilige Charakter, jemand ein bisschen jeweilige Persönlichkeit, jeder will sich auch ein bisschen anders darstellen als die anderen, ja, keiner will halt quasi die Massen sein. Und dann in den letzten 12 Jahren haben sich die Geschmäcker sich sehr verändert, meiner Meinung nach. Also in meinen Erlebnissen angefangen so mit noch Frozen Drinks, also da war noch die Frozen Mango Colada, auf einer Cocktailkarte hast du dann noch 8 neue unterschiedliche Frozens Colada und Frozens Tequila gehabt und dann Kavirinha, Kavirushka, Kavirissima. Also so wie du halt in einem chinesischen Restaurant hingehst und du hast immer so jede Seite süß-sauer Hühnerfleisch und da hast du nächste Seite süß-sauer Schweinefleisch, übernächste Seite süß-sauer Fisch. Der Geschmack verändert sich nicht, aber immer die Zutaten verändern sich. Ne? Aber so hat es mal angefangen. Und dann merkst du, dass nachher so eine Gin Tonic hat, eigentlich da der Trend hier ausgebrochen wurde, dass auf einmal so gute Bars angefangen haben, an der Gin-Sortiment hat es ja aufzubauen. Ja, und es haben in kürzester Zeit auf einmal so Bars gegeben gehabt mit 100, 150 oder 200, 300 unterschiedliche Gins, ja. Also die kennt sich keiner mehr aus und dann unzählige Tonic-Water hat in der Lade. Und klar, verstehe ich auch einigermaßen. Das Leben ist halt vielleicht bei in der heutigen Zeit, weil du halt immer durch die Smartphones immer permanent halt immer so ein bisschen das Gefühl hast, du hast keine Zeit für dich selbst, ja, und du hast auch keine Zeit für deine Freunde. Das Leben ist irgendwie vielleicht ein bisschen bitter geworden und deswegen musst du Gin Tonic trinken. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben darf, aber die Geschmack haben sich wirklich, man sieht das auch immer, auch bei mir, ich bin jetzt auch keine Ausnahme, also ich spreche beispielsweise im Laufe der Zeit auch immer mehr schneller, weil einfach das Leben, das Rhythmus einfach immer dir das Gefühl gibt, du musst einfach noch mehr schneller werden. Und ob das richtig oder falsch ist, man weiß es nicht, aber wie Einstein immer sagte, das Leben ist halt quasi wie ein Fahrradfahren, ja, um vorwärts zu kommen, musst du halt immer ständig vorwärts drehen, ja, kann man nichts machen, ja. Und die widerspiegelt sich auch in der Geschmack, ja, du siehst auch immer, der Trend kommt schneller und er vergeht schneller, am Anfang wollen die Leute halt keine Zucker haben in der Drink, am Anfang wollen die Leute halt fancy haben, also mit viel Zucker, dann wieder keine Zucker und jetzt mittlerweile wollen sie halt eine gewisse Süße hier, aber nicht hier eine Zuckerform in der Cocktailkarte hineinlassen. Also heute trinken die Konsumenten nach wie vor noch immer süße oder fruchtige Drink, aber sie wollen halt auf die Cocktailkarte nicht die Zucker lassen. Das heißt, ob du die Zucker halt in der Wermutwein drin hast oder ob jetzt die Zucker in der Likör drin hast oder eine Sherry oder eine Portwein, was noch immer, oder eine Cordial oder du schreibst halt quasi eine Oleosacrum oder wie das heißt. Ja, das ist wieder so neue Begriffe, die kenne ich noch nicht dafür Jahren. Die sind eigentlich als sicher alle gezuckert. Aber nur halt, vielleicht leben wir halt heutzutage auch ein bisschen so in einer angeblichen gesunden Zeit. Angeblich, also nach außen hin leben wir halt unglaublich gesund. Aber eigentlich an sich, wir wissen eh, dass wir Zucker uns bewusst einnehmen.
Du hast gerade das Thema Gin mal ganz kurz angesprochen, dass es viele Bars gibt mit jetzt mittlerweile über 100 Sorte Gin. Bei dir in der Bar gibt es deine eigene Kartoff-Gin und du hast gestern ganz interessant mitgenommen einen Umami-Gin. Magst du vielleicht was über diese Umami-Gin mal erklären?
Ja, Umami-Gin war halt so vor 3 Jahren eine Idee, weil wir hatten eine New Western Style Gin hat eigentlich erschaffen worden. Also die Gin unterscheiden sich halt unter 4 unterschiedliche Kategorien. Du hast London Dry Gin und du hast New Western Style Gin. Diese 2 unterscheiden sich halt vor allem an der Wacholder. Also London Dry Gin sollte auch dementsprechend hat sehr wacholderlastiger schmecken. Also ist eigentlich an sich eine bittere Gin. Und eine New Western Style Gin kann quasi nach alles schmecken, aber nur nicht nach Wacholder. Genau. Also zwar ist es bei dem Marketing immer so, dass er Wacholderbeeren hat, auch bewusst vermarkten. Aber alle die ganzen New Western Style Gin, das ich persönlich kenne, habe ich eigentlich der Wacholderbeeren nicht wirklich geschmacklich wahrnehmen können. Die geht halt komplett in unterschiedliche Richtungen. Die geht halt in der süßliche Richtung, wie der Brockman, das ist ja so eine bärige Erdbeeren, Himbeeren, Brombeer-Gin. Oder zu Monkey 47, der noch ein bisschen zitruslastiger sein könnte, oder Gin Mala oder Gin Sul, die auch ein bisschen so diese mediterrane Kräuternote haben, die geht komplett durch die Bank, ja. Und da hast du dann Plymouth Gin, die hat ein bisschen erlaubt, ist dann viel mehr gezuckert, also die kann viel mehr Zucker hineingegeben werden. Oder dann Autumn Gin, die man hat, so Ferramo Gin Fizz beispielsweise verwendet. Die darf auch viel mehr Zucker hineingegeben werden. Und wir haben uns gesagt, okay, dass wenn wir so die ganze heutige Gin-Markt halt so ein bisschen anschauen, da sprechen wir eigentlich an sich nur mit 4 Geschmäcker, süß, sauer, bitter und salzig. Ja, aber ein Umami-Geschmack, womit ich persönlich halt kulturell halt aufgewachsen bin, wurde eigentlich irgendwie noch nie angefasst. Und vor 3 Jahren kam da die Gedanke so, ja, machen wir doch einen Gin für B2B, also von Bartender zu Bartender. Ja, machen wir 5 Bartender gekreiert und 4 Bartender gemacht, damit das auch in der Cocktail drin interessant gemacht werden können, sondern nicht unbedingt immer mit dem Zelt eine Gin Tonic, weil die meisten Gin produziert nur, damit das als Gin Tonic getrunken werden kann. Da können wir vielleicht da jetzt auch ein bisschen rausgehen. Wir wollen einen Gin, der vielleicht in klassischen Drinks gut funktionieren kann. Ja, in gelührte Cocktail vielleicht gut funktionieren kann. Genau, das war der Gedanke, deswegen ist der Umami Gin nachher entstanden, genau.
Vielleicht für alle Hörer, die nicht wissen, was Umami ist, magst du vielleicht mal erklären, welche Geschmacksart quasi Umami ist, weil ich glaube nicht jeder kennt sich so gut mit dieses Geschmack halt aus und das ist natürlich hauptsächlich in deiner Kultur sehr viel verwendet,
eigentlich global,
oder?
Global schon. Also eigentlich an sich auch hier bei uns ist eigentlich der Umami-Geschmack schon lange in der Geschichte eigentlich angebunden. Aber vielleicht bewusst nicht, aber wir halt geschmackliche sie dann bezeichnen sollen. Also zuerst mal das geschmackliche Aspekten, also das geschmackliche Beschreibungen zwischen Europa, Amerika und Asien sind komplett unterschiedlich. Das heißt in dem Sinne, hier wird beispielsweise gerne die Aromatik, beispielsweise auch in der Champagner oder in der Spirituosen oder in der Essen, gerne immer mit einer Fruchtaromatik halt beschrieben. Also hier, wenn du die Flasche umdrehst auf einen Single Malt Whisky oder auf einen Rum, dahinter steht immer so bärig oder beispielsweise Fassnote, Vanillenote, Orangen, getrocknete Feigen. Hier wird bei uns immer, oder beispielsweise Leder, Patchouli oder was noch immer, ja, Manuka-Honig. Genau. Also hier wird bei uns immer mit etwas Wahres, was auch greifbarer ist, der Geschmack damit halt beschrieben. In Asien ist es ganz anders. In Asien beschreiben sie nicht gerne die Aroma mit einer bestimmten Frucht oder mit einer Kräuter oder mit etwas Wahres, sondern es ist seidig. Seidig, es geht leicht runter, es ist Umami. Also das ist einfach ein Geschmack in dem Sinne, du kannst jetzt auch nicht wirklich in dem Sinne mit etwas Vergleichbares hat damit. Das ist die Umami schreibt man halt auf Chinesisch. Auf linker Seite steht Fisch, auf der rechten Seite steht halt Lamm. das ist eigentlich das zwei Zeichen, die halt zusammen kombiniert wurde, ergibt es sich die Zeichen Umami. Und dann links ist also Lam, also diese Zeichen, dieser Geschmack Umami kam dadurch auch angebliche Geschichte, angeblich. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte wahr ist, ja. Aber angeblich war das ja so, dass ihr kennt auch Lam, ja. Wenn ihr die Lam hat eigentlich dann sehr unverarbeitet ist, da hat das immer so einen gewissen Hormonengeschmack. Dieser sehr unangenehme Geschmack mit Lamm. Das ist so ein bisschen, vielleicht so eine Socken, die 3 Tage nicht gewaschen wurde. So dieser sehr Gestank. Genau. Und man hat das erkannt gehabt, dass man halt quasi Fisch, ja, in der Lamm oder eine Fischsuppe in der Lamm hineingibt, dass auch dieser Geschmack ein bisschen unterdrücken kann. Und gleichzeitig entsteht auch ein neuer Geschmack dadurch, dass der Umami genannt werden kann. Also das ist eigentlich dann der, sage ich mal, so eine Beschreibung, der in Asien gerne die Aromatik beispielsweise gerne beschreibt. Also die verwenden halt weniger diese Kräuter, Wurzel oder Früchte, beschreiben uns, sie verwenden halt viel mehr das Gefühl, das Emotionales. Aber trotzdem bei uns in der Kultur ist eigentlich der Umami-Geschmack schon immer da, beispielsweise Käse, also vor allem ein österreichischer Hardkäse. Das ist eigentlich an sich halt für mich die Umami pur. Ja. Oder wenn du beispielsweise Brauschemerkäse in der Richtung gehst, Pilze, getrocknete Tomaten, ja, genau. Also eigentlich an sich, wir haben schon viel mehr die Umami-Geschmack schon lange bei uns in der Kultur drinnen. Aber vielleicht, man wusste nicht, wie man sie geschmacklich so beschreiben soll, weil du es nicht mit einer Fruchtaromatik oder mit einer Gemüsearomatik so dementsprechend beschreiben kannst. Dass es so eine Mischung hat aus Salzigkeit und Vollmundigkeit, die vielleicht ein bisschen süßer auch ein bisschen anwesend ist, auch ein bisschen Oster, ist quasi an allem ein bisschen was dabei. Und es baut sich halt auf die Gaumen halt sehr auf. So wenn du jetzt ein kleines Stück isst, aber dann ist es gleich mit deinem Gaumen voll mit der Umami-Aromatik. Ich glaube 2007 oder 2001 wurde dieser Begriff nachher von Japaner abgegeben und auch dementsprechend nachher als einer Geschmack anerkannt wurde, ja. Und das beschreibt einfach die Aromatik, die ein bisschen salziger, ein bisschen süßer, ein bisschen mehr fleischiger, diese Fett und ist sehr vollmundig. Das ist eigentlich die Umami, genau, um das richtig zu beschreiben.
Verwendest du lieber asiatische Gewürze oder europäische? Oder findest du da auch einen Twist sehr interessant?
Ich verwende alle. Also ich sehe schon eigentlich alle Ingredienzen halt gleich. Aber natürlich, es ist immer vorteilhafter für mich, wenn ich halt in Österreich, in Europa halt quasi asiatische Zutaten verwende. Ja, weil so komme ich dann noch ein bisschen exotischer rüber.
Vielleicht jetzt mal ganz kurz zum Thema wechseln über den Geschmack und anderen Sachen. Die Corona-Zeit warst du ja ein der Ersten, die halt diese Cocktail-Lieferservice in Wien gestartet hat. Wie bist du auf dieses rasches Idee gekommen, dass du das gleich schon fast am ersten Wochenende gemacht hast?
In den ersten Tag.
Entschuldigung, ja. Erster Tag.
Das war halt der Freitag, ist da die Shutdown ausgesprochen. Und Samstag war unser letzter Arbeitstag. Und am Sonntag haben wir schon angefangen, unsere Cocktails zuzustellen. Die Konzepte ist eigentlich an sich ein Schubladesystem. Die Konzepte gab es ja schon vor lange. Die Konzepte haben wir schon vor 3 Jahren. Da gab es in Wien noch eine Uber Eats. Die Uber Eats, also Uber ist eine Chauffeurservice. Genau, und dann vor 3 Jahren gab es auch ein Uber Eats. Also die haben eigentlich auch mit Uber, haben sie die Cocktail, nicht der Cocktail, haben sie so das Essen zugestellt. Du kannst das Essen in der Park liefern lassen. Du kannst auch auf den Donaukanal liefern lassen. Also du kannst eigentlich an sich überall liefern lassen. Und dann muss nicht unbedingt immer deine Zuhause sein. Und eigentlich an dieses Konzept hat mich unglaublich begeistert. Und da habe ich mich mit Uber Eats mal zusammengesetzt. Ich sage, wie schaut es so aus, dass wir vielleicht auch die Cocktails dann so zustellen können, weil wir haben in der Sommer keine Gastgarten. Ja, im Sommer sind halt viele unserer Gäste in der Stadtpark, sind in der Donaukanal dort und wir wollen halt sie auch mit unseren Cocktails halt beliefern. Und vielleicht mit Uber Eats, ja, können wir halt diese Möglichkeit schaffen, dass sie unsere Cocktails dann, stell dir mal vor, du sitzt jetzt gerade auf dem Kanal, Donaukanal und dahinter kommt dann nachher so eine Chauffeur, der das mit dem Fahrrad kommt oder was noch immer, ja, und der das Cocktail in der Hand gibt. Und du sitzt aber eigentlich auf dem Donaukanal, ja, also links, rechts, rund um dich ist keine weitere Gastronomie, wo du halt so einen Cocktail bekommen kannst. Und das war eigentlich an sich halt diese Idee. Und, aber Uber Eats hat dann nicht funktioniert, die hat nicht einmal ein halbes Jahr gehalten. Also bevor das überhaupt dieses Thema noch vertieft werden kann, ist die schon von unserem Markt verschwunden. Und seitdem liegt dieses Konzept einfach in der Schublade. Und jetzt in der Corona war das aber der richtige Anlass. Okay, jetzt machen wir das dann so, wie wir halt vor 3 Jahren geplant haben.
Also du hast das nicht von unserem schönen Chalet-Service kopiert, oder?
Habe ich ja schon gestern gesehen gehabt. Ja.
Und wenn ich jetzt per Lieferservice einen Cocktail bestellt habe, dann habe ich eine Anleitung bekommen, wie ich den mache.
Ja.
Eis dazu?
Ja.
Oder wie funktioniert das?
Es funktioniert so, also wir haben dann 2 unterschiedliche Gebinde oder 3. Es kommt dann immer von ein bisschen Drink drauf an. Also es gibt einen Shortdrink, die wir hatten in dem Sinne eine Rex-Glas verwenden, die mit Reifverschluss und dann die passen alle 15 cl hinein. Und wir haben in den meisten Fällen immer so eine Feder noch dazu gegeben. Das heißt, du kannst diesen Shortdrink quasi als Shortdrink trinken oder du kannst noch mit einer Feder nachher auftoppen. Ne? Also so wie beispielsweise Norman Kuhn-Käse mit einem Ginger Ale noch auftoppen, ja, wenn dir die Norman Kuhn-Käse ein bisschen zu stark ist. Oder wir haben solche Highball-Drinks wie Moskau-Müll oder Gin-Gin-Müll oder wie beispielsweise Paloma oder also eine kohlensäurelastige Drink. Da haben wir das in einer 0,2 Flasche hineingegeben. Da haben wir so einen Kronkorkenverschluss dann zugemacht. Und dann die Eiswürfel haben wir uns entschieden gehabt für die Hoshizaki Ice Balls. Also das ist wirklich perfektes Eiswürfel. Die auch sehr, wir haben sie noch ein zweites Mal eingefroren. Das ist schon bereits vakuumiert in der kleinen Säckchen. Und dann die geben wir dann separat noch dazu. Zusätzlich geben wir noch eine Duftkerze dazu, die halt zu der jeweiligen Drink halt dazu passt. Ja, das heißt, in dem Sinne, wenn du eine Baywatch Colada bestellst, bekommst du eine Mango Duftkerze, die passen halt perfekt dazu, dem Drink dazu. Da hast du noch eine lustige Beschleimung dabei, mit einem Cocktail-Untersetzer bekommst du noch dazu. Und dann, wir haben zwar das nicht gemacht, aber es gab auch andere Bars beispielsweise auf unserer Webshop-Seite. Also auf von uns ins Leben gerufene Drinks-Haltung-Seite, ja, haben wir beispielsweise auch so Spotify-Playlist, da haben sie online gestellt, dass sie auch zu Hause ihre Playlist halt abspielen können. Und also jeder hatte, oder Matiki Bar hatte beispielsweise so eine Blumenkette noch dazu reingegeben gehabt, dass wir zu Hause die Blumenkette noch auftragen können. Also jeder von uns hatte so unterschiedliche Spielereien noch ein bisschen eingebaut, um das ganze Corona-Zeit sich auch ein bisschen lustiger gestalten zu können. Ja. Wir haben beispielsweise noch so eine Flaschüffner dazu gegeben, die du halt die Deckel wieder so mit einer aus deiner Pistole wieder rausschießen kannst. Also es war in dieser Zeit war es einfach sehr wichtig, dass wir auch eine Ideologie halt gemeinsam nach außen hingeben, dass es wir reduzieren halt die soziale Kontakte, aber nicht die Lebensfreude.
Und wir haben gestern schön am Abend ein bisschen darüber geredet. Willst du sagen, dass dieser Lieferservice von deinem Bar vielleicht ein neues Klientel gebracht hat?
Wenn eine Bar schon so lange Zeit gibt, ja, dann werden auch deine Gäste ein Spur älter und vielleicht irgendwann mal kommen sie dann nicht mehr so oft zu dir, weil hat die Familienstatus sich auch verändert und oder Lebensphase sich verändert, arbeitsmäßiges. Du brauchst immer neues Publikum, du brauchst immer so ein bisschen frisches Blut. Und in unserem Fall ist es auch Gott sei Dank über die Corona, dass wir die Zustellung gemacht haben, dass auch ein neues Publikum hatte zu uns in der Bar dann kamen, die vorher uns wahrscheinlich noch nie besucht hatten. Ja. Und das war sehr gut. Mit dem können wir, ich glaube, die nächsten 5 Jahre, 6 Jahre mindestens mal sehr gut profitabel davon arbeiten. Ja.
Also siehst du die Weiterentwicklung für die Bar, siehst du gut, auch jetzt nach der Corona-Zeit?
Ja, definitiv. Definitiv. Also wir sind definitiv eigentlich die Unternehmen, die halt aus der Corona-Zeit sogar Profit daraus gemacht haben. Ja. Wir haben jetzt in den letzten 2 Monaten haben wir dann 30% Umsatz plus vergleichen zu voriges Jahr. Also da sind wir auch sehr daran überzeugt, zuerst mal wegen die, dass in der Corona-Zeit halt zu war. Ja, und viele Betriebe sind wahrscheinlich dann geschlossen oder beispielsweise die Club haben wir jetzt mittlerweile dann nicht aufgesperrt. Das heißt, die, was eigentlich normalerweise in den Club gehen und in den Club das Geld ausgeben, geben jetzt mittlerweile bei uns in der Bar das Geld aus. Also anstatt einer Flasche Bier wird jetzt ein Cocktails. Ja, also das ist wirklich unsere Glück und Dank. Aber ich denke, das ist einfach, die Entwicklungen ist sicher definitiv je nach dem Person, ob sie wirklich hinter den gesamten Konzepten so dementsprechend stehen und auch mit bewegen tut. Und also es ist sicher nichts ewig, ja, aber ich denke, dass du so lange seit, dass du dahinter trennen tust und weiter halt diese Maschinerie halt vorwärts trennen, dann wird er auch dementsprechend immer in der positive in der Richtung gehen.
Also hattest du während der Corona-Zeit sicher einen erlebnisreichen Tag. Ja. Wie sieht denn dein Tag sonst so aus, wenn du jetzt zur Arbeit gehst?
Ja, es ist schon lustig. Ich hab auch die Cocktail teilweise alle selber zugestellt gehabt und ab und zu mal bist du halt bei gewissen Kunden zu Hause und denkst du dir schon, okay, schon lustig. Da gab es so Damen, die halt sehr leichte gekleidet sind und dann man sieht schon, dass sie halt zu Hause nur noch auf die Männer gewartet haben. Also sie haben deswegen auch die Cocktails bestellt. Ja, die waren schon eigentlich dann schon mit Lippenstift schon aufgetragen. Nur so eine Bademantel unter die Unterwäsche. So. Und so haben sie, also es ist schon wirklich ein lustiges Erlebnis. Vor allem, dass du immer so ein bisschen bei der Tür so ungefähr mal erkennen kannst und sehen kannst. Oder es gibt halt Leute, die halt bei dir, Familie, die bei uns bestellt haben, sagen, bitte nicht anläuten. Anrufen, wenn ihr da seid, weil die Kinder schlafen schon. Also das siehst du auch eine ganz andere Familienstatus, die warten halt, bis die Kinder erstmal eingeschlafen sind, dass sie erstmal an ihrer Luxusgenuss kommen dürfen. Das ist ganz lustige Erlebnisse. Und deswegen habe ich mir da so einen Spruch nachher zusammengefasst. In gewissen Zeiten, ja, ist eine kleine Bedürfnisse an der Luxus auch eine extravagante Freiheit.
Mal wieder was ganz anderes, ja, beziehungsweise jetzt, wo wir über Gäste reden, ja. Was ist mal das Verrückteste, was ein Gast bei dir bestellt hat in der Sign Lounge? Oder im Allgemeinen, kann ja auch in einer anderen Bar gewesen sein.
Also es gab vielleicht eine Bestellung, die ich jetzt mir so spontan einfallen. Ist ein Stammgast, der saß halt an der Bar und hat eigentlich an sich halt eine andere Drink bestellt. Und ein Gast hier auf dem Tisch hat sich eine Selige Mint bestellt und das ist eine Drink halt auf Gin-Basis mit der Lemon Curd. Und der Barkeeper hat nicht mit der Absicht zwei Drinks zusammen in einen Shaker. Also die hat einfach nicht dabei gedacht gehabt. Und das ist seitdem irgendwie hat er, also die hat so einen Drink auf Cognac-Basis mit einem Drink, der auf Gin-Basis und Lemon Curd ist, zusammen in einen Shaker hineingegeben, aber nicht mit Absicht. Die hat einfach dabei nicht dabei gedacht gehabt und hat gemixt und kommt danach drauf, ich habe sie da falsch zubereitet, aber es wäre zu schade, sie wegzuschmeißen und hat aber dieser Stammgast an der Bar, dieser Drink hat weiter geschenkt gehabt und seitdem erst ist seine Favoriten-Drink geworden und er muss halt jedes Mal bestellen, wenn er kommt. Aber ich sage, es ist völlig aus der Feder hat er entstanden, der Drink.
Wenn wir jetzt über verrückte Drinks reden, ja, du hast da gestern mal so über zwei Drinks erklärt, die so Drinks mir erklärt, was du bei dir in der Bar machst, was vielleicht auch sehr kreativ eigentlich ist von der Gedächtnisgang. Magst du da vielleicht mal ein bisschen mehr über erklären?
Ja. Also das eine ist halt das Sagmatitis Mojito. Also der Drink ist eigentlich an sich ja nicht mal von mir. Also ich darf sie nur irgendwie halt ein bisschen weiter twisten, ja. Also zu meinem Vorteil irgendwie. Der Drink kommt eigentlich ursprünglich halt aus der München, aus der Zephyr Bar, von der Lukas Mosaik. Und das ist eigentlich an sich eine Milky Mojito. Ja, und dann dieser Drink hat mich irgendwie halt ein bisschen begeistert. Ich finde halt dieser Drink passt auch bei uns in der Konzepte hinein, so wie dieser Alp-Mojito halt perfekt dazu euch in der Polaris auch hineinpasst. Und dann, das hat auch eine gewisse Kindheit Erinnerung und so. So, okay, nein, wir wollen das, aber wir wollen halt das Ganze vielleicht noch ein bisschen Design machen. Und Design ist halt immer so ein bisschen zu der damaligen Zeit bekannt, dass der Drink immer in solche sehr ausgefallene Gefäße drin zubereitet werden. Also nicht der vernünftige mit einem Glas, sondern immer, ob es quasi so eine Aquarium ist oder eine Blumenvase ist oder in dem Fall ist es eine Babyflasche. So, wir haben den Drink ein bisschen ganz leichter abgewandert und dann haben wir dann diesen Drink nach in der Babyflasche drinnen zubereitet und da haben wir sie dann provokant genannt gehabt als Sagmatitis Mojito. Weil du halt eigentlich diesen Drink halt direkt aus der Babyflasche dann trinkst. Und dann, um das ganze Babyflasche noch ein bisschen das gewisse Superman-Flair zu geben, haben wir dann noch eine Serviette draufgegeben gehabt und diese Servietten so ein bisschen gefaltet, dass es so ein bisschen wie eine Perücke, nicht wie eine Perücke, wie dieser Schleier von der Superman da hinten, dieser rote. Ja, genau, Cape, ja, so ein bisschen. Und da haben wir noch einen Strohhalm dazu gegeben, die wir aber nicht empfehlen, dass sie halt mit Strohhalm trinken, sondern das soll halt eher aus der Flasche getrunken werden. Und dann noch eine karamellisierte Marshmallow dazu gegeben. Ist ganz lustig. Und das war eigentlich, und dann gleichzeitig haben wir noch eine zweite gemacht, die hat auch auf einer Handschuhe halt so serviert wurde. Wir haben die Milch und Marshmallow hat quasi zu einer Eis Kugel eingefroren. Das heißt, in dem Sinne, wir lassen zuerst mal die Marshmallow und Milch und mit ein bisschen Honig in der Mikrowelle hineingeben, um sie dann zu schmelzen, bis das Ganze halt verflüssigt da hatte. Das Ganze Flüssigkeit, wir warten, bis es ein bisschen abkühlt. Und dann schütten wir halt in diesen Silikon-Eisformer hinein. Und dann wir lassen sie halt so 2-3 Stunden da drin einfrieren oder vielleicht noch ein bisschen länger, bis die ganze Oberfläche so ein bisschen eingefroren wurde. Dann die Flüssigkeit da drin wieder wegschütten und dann kommt quasi der Drink ohne Eis in diese Eisbolle hinein. Und da haben wir das dann auf einer Handschuhe serviert. Das hat so ein bisschen ausgeschaut wie eine Schneeballschlacht, so dass du einen Schneeball halt in der Hand hast, mit dieser Handschuhe zusammen kombiniert. Das heißt, in dem Sinne, wenn du halt zu mir in der Bar kommst, sag ja, ich empfehle dir diesen Drink, dann sag, gib mir deine Hand und ich ziehe dir halt quasi die Handschuhe an mit dem Drink oben drauf. Genau. Und dann, du trinkst dir diesen Drink nachher auf, dann kannst du nachher diese Ball aufessen. Und deswegen heißt es Eat My Ball Mojito. Also das eine heißt, das sagt mein Titi und das andere heißt Eat My Ball. Ist eigentlich dann sicher der gleiche Drink, aber ja, auf langfristig konnte wir das nicht weitermachen, weil Eat My Ball einfach für das so aufwendig war.
Das glaube ich.
Du arbeitest nicht nur in deiner Bar, du arbeitest auch, wie vorher schon gesagt, für Moët Hennessy oder Louis Vuitton Moët Hennessy. Was machst du halt für diesen Betrieb als Statik-Hedin? Ja? Weil das ist natürlich ein ganz anderes Arbeit, wie hinter einem Bar stehen.
Ja, definitiv. Also ich habe eigentlich also sogar 3 Vollzeitjob. Also ich bin halt wirklich ein Workaholiker. Also das eine ist halt so, wir nennen uns halt eigentlich Assemblüe. Also ist eigentlich sicher ein Brand-Ambassador-Job. Aber diese, vielleicht für viele, die jetzt gerade zuhören, ist auch Brand-Ambassador jetzt nicht wirklich ein Begriff. Ja. Dieser Begriff hat vor ein paar Jahren nicht gegeben. Ja. Wir repräsentieren halt gewisse Marken. Und versuchen auch ein bisschen dementsprechende Drinks oder, oder Konzepte, Kreativität mit den Produkten, um auch eine gewisse Image rund um diese Produkte halt ein bisschen aufzubauen. Also in dem Sinne, wenn beispielsweise jetzt Belvedere vor ein paar Jahren jetzt nicht so der Ruf hat, nicht so ein Image haben, dass es eine Bartenders-Wodka ist, dann sind wir eigentlich quasi in dieser Aufgabe, um die Belvedere global natürlich, also es gibt regional und dann ist ein gesamte Teamsarbeit, dann sind wir halt eigentlich quasi die mit Aufgabe dazu da, um auch diese Spirituosen eine gewisse Touch zu geben, dass auch eine Mixability hatte, dass auch für die Bartender halt interessant sein könnte. Und vielleicht andererseits, wir helfen quasi eigentlich der Brand, um auch auf die neue Ideen zu kommen, wie beispielsweise Heritage oder Smuggler Forest, dass die Wodka noch ein bisschen weiter in eine gewisse Richtung hat, entwickelt werden kann, die vielleicht wieder geschmacklich so heutzutage wieder zeitmäßiger ist. Genau. Also wir fungieren so ein bisschen als eine Brücke. Und dann Consulting-Job ist mein zweiter Vollzeitjob. Also eigentlich an sich, mein erster ist Design und danach ist der Moët Hennessy und der dritte ist Consulting. Also wir Consulting hatten unterschiedliche Betriebe wie Hotels und so wie Bars, so wie Urania in Wien auf der Donaukanal. Hilton Werner Plaza haben wir dann 3 Jahre betreut. Motel One haben wir österreichweit hat 1 Jahr betreut. Also wir Consulting denen die Bar und schreiben denen quasi Barkonzepte, ja, die sie genötigt haben. Aber schlussendlich sind das eigentlich an sich alles nur eine Job. Es ist nur ein Job, das wir hatten, dass ich in meiner Persönlichkeit oder wir machen Cocktails. Ja, vielleicht die Aufgabeaufteilung ist ein bisschen anders. Vielleicht ist da noch ein bisschen so, dass du halt mehr um die Kreation arbeiten solltest und dort ist eigentlich, dass du hinter dem Tresen arbeiten solltest. Und da ist eher so, dass du vielleicht auf einer Masterclass deinen Drink halt repräsentieren tust oder über die Produkte mit jemandem unterhaltet. Aber schlussendlich ist es eigentlich eher alle die ganze Job, die wir halt in der Bar dann sowieso machen. Also ist eigentlich das ist nur ein Job.
Wir versuchen, den Menschen glücklich zu machen.
Ja, genau. Emotionaler zu machen. Ja.
Wie wichtig ist Instagram für dich?
Ja, ich glaube, jetzt mittlerweile noch mehr wichtiger als je zuvor. Ich habe gestern auch mit dem Besitzer, dem Michi, haben wir uns unterhalten gehabt. Und der hat ja Facebook irgendwie ein bisschen fast weggeschlafen. Genauso wie ich. Am Anfang habe ich mir die Facebook auch gar nicht wahrgenommen. Bei uns war die MySpace und StudiVZ. Und von der StudiVZ bis auf die Facebook habe ich mir das Ganze gar nicht so realisiert gehabt. Ne? Und da irgendwann mal entdeckte ich, ey, auf der Facebook gab es eine Seite, Design-Seite. Das hat eigentlich an sich unsere Stammgasse für uns gegründet. Dann dann geht das bei mir nicht mehr durch. Sage, okay, das ist meine Betriebe und er macht quasi eine Facebook-Seite für uns. Na, es ist natürlich Dankeschön an ihm, ja, dass wir die Facebook dann kennenlernen durften, ja, durch ihn. Aber da war es einfach dieser, okay, wir müssen jetzt uns noch einmal die Mühe geben, um die Facebook auch zu kennen und wir müssen auch lernen, damit zu arbeiten. Und so haben wir nachher diese Seite nachher unserer Verwaltung wieder genommen und dann Schlitter für Schlitter haben wir da angelernt gehabt, wenn man halt Facebook verwendet. Social Media ist nicht einfach, weil es ist einfach sehr zeitintensiv ist. Ja, genauso mit Instagram, genauso mit TikTok oder was noch immer. Vielleicht vor ein paar Jahren war das noch, alle 10 Jahre ist eine Epoche, dass ein neuer Social Media Kanal kommt. Jetzt mittlerweile ist es wahrscheinlich alle 5 Jahre. Also die Zeit wird auch immer schneller. Ist nicht einfach, aber ich denke, es ist einfach sehr wichtig, auch sich eine Gewohnheit anzugewöhnen, aus der Komfortzone rauszugehen. Natürlich ist, wenn du halt jetzt auf einmal in der Facebook drauf bist, ist das nicht komfortabel, ja. Oder wenn du als einen Mann halt beispielsweise in der Instagram dich anmelden tust, ist das nicht komfortabel, ja. Wenn du siehst, dass eine Dame wahrscheinlich da 150.000 Follows haben mit vielleicht sehr oberflächlicher Content, dass man sich einfach ein bisschen hier, da ist für den Mann nicht einfach. Für den Mann ist das nicht einfach, ja. Aber ich denke, dass es einfach sehr wichtig ist, eine Angewohnheit zu schaffen, aus der Gewohnheit oder aus der Komfortzone ein bisschen rauszugehen.
Jetzt noch mal eine andere Frage. Du hast gestern Abend auch gesagt, du möchtest immer gerne 2-mal im Jahr nach Leogang kommen als Gast. Wieso hast du dich davor entschieden? Das ist vielleicht für uns eine sehr schöne Frage. Wieso findest du es hier so schön, in Leogang zu sein?
Ja, es ist, du kannst auch immer so, ja, also das sind viele Aspekte. Also erstes ist definitiv natürlich, ja, ohne dass ich jetzt jemand, das Landschaft ist definitiv eigentlich das. So, wenn du herkommst, dann kannst du gleichzeitig hier auch ein bisschen Urlaub machen. Genau, da kannst du immer so ein bisschen dazu anhängen. So. Und dann Leogang ist wirklich eine von meinen Erlebnissen hier, die irgendwie ein bisschen sehr fest bei mir in der Bewusstsein geblieben ist, weil einfach letztes Mal, wo wir da waren, keiner davon nach Hause gehen wollte. Und normalerweise bei allen Veranstaltungen sind wir immer diejenigen, die letzte geht. So, wir fungieren halt als Mühe-Tennessee, der Gastgeber. Das heißt, wir sind immer der first one coming und lassen wir standing. Das ist normal so. Aber keiner will gehen aus der Gruppe, obwohl es schon 6 Uhr in der Früh ist. Und wir müssten halt früh gehen und sagen, das geht wirklich nicht. Wir müssen erstmal die Gesichter von der Firma wieder zurückleiten. Ja, aber es ist, Leogang hat eine wunderschöne Community. Leogang hat eine wunderschöne Atmosphäre. Leogang ist ein Insider-Tipp, das auch meiner Meinung hier auch ein bisschen das Luxus ist, weil Luxury ist ja nicht so, dass du halt überall bekommen kannst, ja. Genau, sondern dass ein bisschen nur eine ganz kleine Gruppe, das wahrscheinlich informiert sind und das macht wahrscheinlich auch diese Gegend nachher so sympathisch.
Du machst dann heute Abend im Gästeschicht bei uns. Natürlich haben wir sehr viele Gäste, die derzeit nicht bei uns im Hotel sind. Wo können sie dich finden? Beziehungsweise, wo ist dein Bar fast immer in Wien sein?
Meine Bar befindet sich in der 9. Bezirk in Wien, in der Alsergrund. Liegt auf dem Lichtensteinstraße 104 bis 106, das ist ein Cocktail Lounge.
Wir sagen vielen, vielen Dank, werden noch ein wenig weiter quatschen und heute natürlich auch ein wenig weiter trinken.
Ja.
Und ja, danke, danke, dass du auch da bist.
Ja, ich habe zu danken, dass ich da sein darf.
Für die Gäste unbedingt vorbeischauen in der Sein Lounge. Ja.